Der Predigttext ist aus Römer 12, die Verse 22 bis 33, wo Paulus schreibt: Darum bin ich oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Da ich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, wohl aber seit vielen langen ein Verlangen hege, zu euch zu kommen, so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen. Denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Und es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Sobald ich nun das ausgerichtet und ihnen diese Frucht gesichert habe, will ich über euch weiterreisen nach Spanien. Ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus kommen werde. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei, damit ich mit Freuden zu euch komme durch Gottes Willen und mich zusammen mit euch erquicke. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Und jetzt begrüßen wir auch sehr herzlich alle Zuschauer, die mit dazugeschaltet werden konnten und jetzt Teil unserer großen Gottesdienstgemeinde sind. Es ist für uns ein besonderer Tag als bekennende evangelische Gemeinde und wir freuen uns, dass aber auch viele über unseren Kreis hinaus auf diese Weise daran teilnehmen können. Römer 15, 22 bis 33 beginnt mit diesem Akzent, dass Paulus seine Sehnsucht nach Gemeinde zum Ausdruck bringt. Ich habe Sehnsucht danach, zu euch zu kommen, steht es hier. Und dann gibt es einen Paralleltext. Wie eine Klammer schließt die Sehnsucht diesen Römerbrief ein, nämlich schon im ersten Kapitel in Römer 1 wird er das sagen, Kapitel 1, Vers 11, da sagt er, denn mich verlangt danach, euch zu sehen. Ich habe Sehnsucht danach, euch zu sehen. Sehnsucht nach Gemeinde, das ist unser Thema heute Morgen. Sehnsucht nach Gemeinde. Ich denke, wer von uns das vorher nicht kannte, der hat es spätestens in den zurückliegenden Wochen gelernt. Sehnsucht nach Gemeinde. Wie selbstverständlich kann ein Privileg werden, ein Vorrecht, wenn es einem ohne Kampf und ohne Mühe jede Woche einfach zur Verfügung steht. Und darum brauchen wir auch die Botschaft von Psalm 84, die wir eben in der Lesung gehört haben. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Und dann heißt es im Psalm 84, Vers 11, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gotteshaus, als wohnen in der gottlosen Hütten. Da geht's ja nicht um das Gebäude, in dem man sich so gern aufhält, sondern um Gott, dem man begegnet, um die Menschen, mit denen man gemeinsam ihn anbetet. Und liebe Gemeinde, das Besondere dieses 10. Mai steht uns vor Augen, sehr, sehr deutlich. Auch wenn wir aus politischen Gründen noch nicht vollständig in der sogenannten alten Normalität angekommen sind, es ist noch nicht vorbei. Daran erinnert uns auch diese ungewöhnliche Sitzanordnung, der einzuhaltende Abstand. Und wir grüßen von hier aus besonders jene, die, weil sie zu den Risikogruppen gehören, noch fehlen heute. Wir grüßen euch ganz besonders. Aber immerhin wurde das grundsätzliche Versammlungsverbot aufgehoben. Und immer mehr hochkarätige Juristen bestärken uns darin, dass wir in unserem Drängen auf die Öffnung der Gottesdienste das Wesen unseres Grundgesetzes richtig verstanden haben. Erst jetzt am Montag sagte einer der führenden deutschen Staatsrechtler, Professor Horst Dreyer von der Universität Würzburg, in einem Interview auf die Frage, ja, ob Religionsausübung denn nicht auch durch das Internet gewährleistet sei, folgendes. Professor Dreyer antwortete, jeder Gläubige weiß, dass das Internet kein Ersatz sein kann. Und natürlich ist das Verbot von Gottesdiensten eine Einschränkung der Religionsfreiheit. Das Grundgesetz garantiert ja gerade die ungestörte Religionsausübung, Artikel 4. Und dazu zählen ganz zentral der gemeinsame Gottesdienst, das Gebet in der Kirche, das Hören der Predigt, das Abendmahl. Hier liegt also ein schwerwiegender Grundrechtseingriff, ja, eine Suspendierung, also Aufhebung des Grundrechts vor. Dieses Verständnis von Religionsfreiheit ist übrigens eine Errungenschaft des 19. Jahrhunderts. Und dahinter sollten wir nicht zurückfallen. Im Übrigen wundert mich noch immer, wie klaglos die Kirchen das hingenommen haben. Was sagt es eigentlich über unser Land aus, wenn gleichzeitig die Kirchen geschlossen werden, die Baumärkte aber geöffnet sind? Soweit Professor Dreyer, wie gesagt, einer der führenden deutschen Staatsrechtler in diesen Tagen. Christen, die ihren Staat achten, Christen, die ihre Obrigkeit achten, haben die Verantwortung, dem Staat dabei zu helfen, dem Recht treu zu bleiben. Zumal dort, wo dieses Recht maßgeblich geprägt wurde durch das biblische Menschenbild. Und das ist ja beim Grundgesetz wesentlich der Fall. Aber zusätzlich zu dieser ethischen Verantwortung geht es hier auch um eine ganz persönliche Frage. Wie sehr haben wir das Zusammenkommen, wie sehr haben wir das Sich-Versammeln zum Gottesdienst, wie sehr haben wir die real gelebte Gemeinschaft von Sonntag zu Sonntag und dann auch in der Woche vermisst mit allem, was dazugehört, Bibelstunde, Gebetstreffen, Jugendkreis. In Apostelgeschichte 2 wird über die frühe Gemeinde gesagt, sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet. Bei aller Dankbarkeit für die Möglichkeiten des Livestreams, den wir ja auch aus Überzeugung weiterführen wollen. Und wir freuen uns, dass das heute kombiniert möglich ist und wir arbeiten weiter daran. Danke an die Technik. Bei aller Freude über die neuen Kontakte, die wir in den letzten Wochen neu anbahnen durften. Bei allem Staunen darüber, wie Gott unsere begrenzten Kräfte genutzt hat, um viele Menschen im Lande und darüber hinaus, auch über Europa hinaus zu ermutigen. Und es ist nicht zu ermessen, wie viele neue Beter während dieser Wochen dazugekommen sind, die fortan den Dienst der BEG zusätzliche Rückendeckung geben werden. Und wir freuen uns über jede einzelne Rückmeldung, die wir erhalten haben und weiterhin erhalten werden. Dankeschön dafür. Gestern Abend hatten wir noch eine Schaltkonferenz der Ältesten und Diakone, um diesen Tag gemeinsam vorzubereiten. Und da hat jeder der Diakone aus seinem Amtsbereich berichtet. Und da sahen wir noch einmal gebündelt, welch intensive Wochen an gemeindlicher Arbeit hinter uns liegen. Wir sind dankbar für alles, was geschehen durfte. Und wir blicken umso mutiger jetzt voraus. Und wir wollen an dieser Stelle auch nochmal besonders auf das neueste Video aus der Jugendarbeit hinweisen, das so etwas wie eine Zwischenbilanz formuliert. Am 8.5. wurde es eingestellt. Sie finden das über unseren Kanal. Neue Normalität? Fragezeichen. Neue Chancen? Ausrufezeichen lautet der Titel. Schauen Sie sich das an. Und dennoch, so dankbar wir für diese zurückliegenden Wochen sind, so intensiv die auch waren, haben wir diesem Tag heute entgegengefiebert. Und ich habe Gott darum gebeten, uns zu einem Bibeltext zu führen, der uns hilft, diese Sehnsucht nach Gemeinde, diese Sehnsucht nach praktizierter Gemeinschaft richtig einzuordnen. Und bei der Suche bin ich dann ganz unspektakulär bei Römer 15 gelandet, wo Paulus diese tiefe Sehnsucht nach den Mitchristen zum Ausdruck bringt. Und natürlich kann man seine Situation nicht eins zu eins mit unserer Situation vergleichen. Der Apostel schreibt nicht an seine vertraute Ortsgemeinde. Er musste ja wegen seiner Reisetätigkeit häufig die Gemeinden wechseln gewissermaßen, wie auch heute jeder Christ, der berufsbedingt öfter umziehen muss, sich immer wieder eine neue Gemeinde suchen muss. Aber Paulus wendet sich an eine Gemeinde dort, die er als Ganze noch gar nicht kennt, aber der er schon seit längerem versprochen hatte, sie zu besuchen. Und es gab dort bereits viele einzelne Glaubensgeschwister, mit denen der Apostel schon ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut hatte. Die hatten sich bei anderen Gelegenheiten kennengelernt. Und das sieht man an der Grußliste hier in Römer 16, was ja auf Römer 15 bekanntlich folgt, wo er beispielsweise schreibt: Grüßt die Priska und den Aquila dort in Rom, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, die nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden unter den Heiden. Und dann 16,6, grüßt Maria, die viel Mühe und Arbeit um euch gehabt hat. Vers 10, grüßt Apelles, den Bewährten in Christus. Vers 12, grüßt die Persis, meine Liebe, die sich viel gemüht hat im Dienst des Herrn. Und dann 13, grüßt Rufus, den Auserwählten in dem Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. So viele Kontakte, so viel Sehnsucht. Und so gab es viele persönliche Verbindungslinien. Und umso verständlicher, dass Paulus dem Rombesuch ähnlich entgegengefiebert hat, wie wir der Wiedereröffnung unseres Gottesdienstes heute. Und wir fragen, warum ist das so? Warum ist das so? Worin liegt diese Sehnsucht begründet? Und wie sehr kennen wir diese Sehnsucht nach christlicher Gemeinschaft? Bei Paulus war das ganz offensichtlich ein Grundzug seines Glaubens. Das beschränkte sich nicht nur auf diese Gemeinde in Rom nach dem Motto, da hatte er ein paar Spezies, die er besonders mochte. Nein, das war für Paulus ein Grundzug seines ganzen Denkens und Glaubens. Als er zur zweiten Missionsreise aufbricht, von Antiochia aus, wir lesen das in Apostelgeschichte 15, Vers 36. Da bricht er auf zur zweiten Missionsreise und da sagt er zu Barnabas, nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, Apostelgeschichte 15, 36, lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen, und Schwestern immer mit eingeschlossen, nach unseren Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort verkündet haben. Lass uns nach unseren Brüdern sehen, lass uns nach unseren Schwestern sehen. Ich erinnere mich an eine Portugal-Reise vor einigen Jahren an die Algarve und beim Ausflug mit dem Auto kamen wir an einem Gebäude vorbei, das sah fast aus wie eine kleine christliche Gemeinde dort in Portugal. Und ach, wir waren eilig, ich fuhr dran vorbei und meine Frau sagte, bitte fahr nochmal zurück. Und dann haben wir nochmal umgedreht mit quietschenden Reifen und dann wirklich festgestellt, das war eine Gemeinde, es war eine evangelische Freikirche. Und die boten am Sonntag sogar Gottesdienst in englischer Sprache an. Und dann haben wir uns natürlich gefreut, am nächsten Sonntag dahin fahren zu können. Lass uns nach den Brüdern sehen. Ist das einfach nur ein Hobby? So wie andere jedes Naturkundemuseum besuchen oder alte Burgen, an denen sie vorbeifahren? Oder sollte es uns wirklich zu den Brüdern und den Schwestern drängen? Martin Luther hat 1534 in einer Tischrede vor der Einsamkeit gewarnt, warum die Einsamkeit zu fliehen sei. Und er schreibt dort, schwerere und größere Sünden tun die Leute viel eher, wenn sie allein sind, als wenn sie sich zu anderen Gesellen unterhalten. David wurde zum Ehebrecher und Mörder, als er allein und müßig war. So oft habe ich erfahren, dass ich eben dann, wenn ich einsam war, in große, schwere Anfechtung und Verzweiflung gefallen bin. Zudem hat Gott den Menschen nicht zur Einsamkeit geschaffen. Und er hat das Lehramt geschaffen und die Predigten in der Kirche verordnet, sodass die Leute zusammenkommen sollen, um Gottes Wort zu hören. Dagegen bewirkt Einsamkeit Schwermut und Traurigkeit. Da fällt dann allerlei Böses zum Schaden von Leib und Seele ein. Luther 1534, warum man die Einsamkeit fliehen sollte. Und Hans Dannenbaum, der bekannte Direktor der Berliner Stadtmission, hat das in ähnlichen Worten gesagt im 20. Jahrhundert, wie wichtig die christlich praktizierte Gemeinschaft sei. Er schreibt dort, Hans Dannenbaum, einsam sein hat sehr seine Gefahren. Wenn die Versammlungen verlässt, sich von den Menschen zurückzieht, der wird leicht engherzig, einseitig, griesgrämig, schwarmgeistig, hofffertig oder verzagt. Als gelegentliche Ergänzung zum Leben in der Gemeinde hat die Stille der Einsamkeit ihr Recht. Aber wehe, wer sie verselbstständigt. Jesus hat seine Jünger nicht zu einsamen Säulenheiligen gemacht, sondern er hat sie zu einer Jüngerschaft zusammengeschweißt. Das ist Jesu Verständnis von Gemeinschaft. Wir brauchen einander. Und hier in Römer 15, da finden wir nun ein ganzes Bündel von Hinweisen, wie die Dynamik christlicher Gemeinschaft zustande kommt und was sie bewirkt. Und darum, liebe Geschwister, lasst uns den Herrn bitten, dass sich diese Dynamik auch bei uns immer mehr entfalten möge. Und wir wollen auch jene Geschwister nicht vergessen, die das jetzt mithören und die traurig sind, weil sie zurzeit keine eigene Gemeinde haben, weil sie nicht das Vorrecht haben, in so einer Runde zu sitzen wie wir. Und die sagen, ich habe das zurzeit nicht, wo ich sagen kann, da gehöre ich hin, da ist mein geistliches Zuhause, da bringe ich mich ein. Lasst uns für diese Geschwister auch besonders beten. Und jetzt hinein in den Text, in dem Paulus zunächst mal rechtfertigt, warum er nicht schon lange in Rom Station gemacht hat. Diese Zeilen entstehen wahrscheinlich im Jahr 56 nach Christus. Paulus schreibt von Korinth aus höchstwahrscheinlich. Und dann geht es gleich los in Vers 22. Das ist auch der Grund, warum ich so viele Male daran gehindert worden bin, zu euch zu kommen. Der Grund steht natürlich in den Versen davor, in den Versen 19 bis 21, wo Paulus Folgendes kurz erklärt. Er sagt, ich habe von Jerusalem aus ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus ausgerichtet und habe meine Ehre da reingesetzt, es dort zu predigen, wo Christi Name noch nicht bekannt war, damit ich nicht auf einem fremden Grund baute. Paulus sagt also, ich habe viele Regionen zu besuchen und zu versorgen gehabt mit dem Evangelium. In Jerusalem hat er in der Anfangszeit gepredigt und dann Illyrium, das ist die Region im Nordwesten und Westen von Mazedonien. Dort hatten die Römer eine Provinz gegründet, zu der ja aus heutiger Sicht Albanien, Jugoslawien, Bosnien, Herzegowina gehörten. Das war diese Region. Und Paulus predigt dort und jetzt ist diese Arbeit in einer gewissen Weise abgeschlossen und der Radius des Evangeliums wird immer größer. Aber Paulus hatte die Römer nicht vergessen. Paulus hatte sein Versprechen nicht vergessen. Ein Versprechen, das wahrscheinlich schon einige Jahre zurücklag. Er wollte die Gemeinde in Rom besuchen, dort mitten im Zentrum der Weltmacht, tat sie einen mutigen Dienst. Und er wollte das unterstützen. Und Paulus schreibt hier, Leute, wenn es nach mir gegangen wäre, ich wäre schon längst zu euch gekommen. Ich hätte schon längst meine Romreise gemacht. Aber jetzt hoffe ich, dass die Zeit bald herannaht und ihr könnt mit dafür beten. Und dann sagt er, jetzt soll es wirklich eine Live-Begegnung geben, Vers 23 und 24. Ich habe das Verlangen, zu euch zu kommen, wenn ich nach Spanien reisen werde, denn ich hoffe, dass ich bei euch durchreisen und euch sehen kann. Und von euch dorthin weitergeleitet werde, sodass ich mich zuvor ein wenig an euch erquicke. Ich will euch sehen. Ich will euch nicht nur über das Internet sehen. Ich will nicht nur euch hören über den Audio-Livestream. Ich will euch sehen. Und damit ihr Römer euch darauf einstellen könnt und damit ihr Römer mit dafür beten könnt, sage ich euch jetzt ganz offen, wie meine Reisepläne sind. Es soll über euch dann weitergehen nach Spanien als nächstem Ziel der Mission. Und jetzt müssen Sie sich Folgendes klar machen. Zu dem Zeitpunkt sitzt Paulus höchstwahrscheinlich in Korinth. Er schreibt fleißig an den letzten Seiten des Römerbriefs. Und sobald das letzte Kapitel geschrieben sein wird, sobald die Tinte des Römerbriefs getrocknet sein wird, wird er dann eine Mitarbeiterin namens Phoebe als Botschafterin mit diesem Brief, wahrscheinlich begleitet von anderen, nach Rom schicken. So steht es in Kapitel 16, ich befehle euch unsere Schwester Phoebe an, die im Dienst der Gemeinde von Kenchreä ist, dass ihr sie aufnimmt. Also er schickt mit dem Brief die Phoebe nach Rom. Und nun stellen wir uns vor, wie die Phoebe in Rom mit dem Brief dort ankommt, ihn den Gemeindeleitern übergibt. Viele dort werden Paulus persönlich nicht gekannt haben. Natürlich hatten sie vom Apostel gehört. Aber es gab trotzdem zwischen ihnen und dem Apostel sofort eine Verbindung. Viele von uns haben das schon erlebt. Man kommt in eine fremde Gemeinde. Man trifft plötzlich irgendwo Christen unterwegs. Man hat sich noch nie gesehen. Und trotzdem wird schon nach einem relativ kurzen Gespräch deutlich, dass man auf eine erstaunliche Weise zusammengehört. Dass man die gleichen Überzeugungen teilt. Dass man einen solch großen Fundus an Gemeinsamkeiten hat, obwohl man sich noch nie gesehen hat. Woran liegt das? Und hier rühren wir an das Geheimnis jeder christlichen Gemeinschaft heran. Hier liegt die Basis, von der alles Weitere abhängt. Und wenn diese Basis nicht da ist, dann kann man alles Weitere vergessen. Paulus schreibt das in Vers 30 in unserem Text. Da sagt er, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes. Paulus sagt durch unseren Herrn Jesus Christus. Er sagt nicht durch euren Herrn Jesus Christus oder durch meinen Herrn Jesus Christus, sondern er sagt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das, liebe Geschwister, das ist unsere entscheidende Gemeinsamkeit. Auch mit all den Christen, die uns jetzt verbunden sind in anderen Erdteilen. Das ist unsere entscheidende Gemeinsamkeit. Dadurch sind wir eng miteinander verbunden. Obwohl wir uns persönlich mit vielen von Ihnen und euch noch nie begegnet sind, dadurch, dass Jesus Christus unser Herr ist. Und das ist das Erste, was wir über die Dynamik christlicher Gemeinschaft wissen müssen, was sie begründet. Wenn Sie mitschreiben wollen, das erste, miteinander Jesus folgen. Miteinander Jesus folgen. Römer 15, Vers 30. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus. Wissen Sie, das unterscheidet die Gemeinde von jedem Verein. Das unterscheidet die Gemeinde Jesu Christi von jedem Interessenverband oder jeder politischen Partei. Die Gemeinde Jesu ist begründet durch eine wirkliche Person, die zu jedem einzelnen Mitglied in einem persönlichen Verhältnis steht. Dadurch ist die Gemeinde begründet durch eine Person, die zu jedem einzelnen Gemeindemitglied in einem persönlichen Verhältnis steht. Das muss man sich mal klar machen. Christ werde ich allein dadurch, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn anbete. Miteinander Jesus folgen. Denken Sie an Thomas, der erst daran gezweifelt hatte, dass Jesus wirklich auferstanden wäre. Und dann wird er einfach überzeugt durch die Tatsachen, da er dem Auferstandenen gegenüber sieht. Und dann beugt er sich vor Jesus und begreift, wen er vor sich hat. Und was sagt er zu ihm? Mein Herr und mein Gott, das gleiche Wort wie hier, dass Jesus der Herr ist. Und Paulus hatte das auch in Römer 10, Vers 9 schon mal gesagt. Wer ist ein Christ? Da sagt er, Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet, dann bist du Gottes Kind, dann kommst du in den Himmel. Also Sie merken, das ist nicht nur ein äußeres Lippenbekenntnis. Ich spreche mal so ein Ritual mit, bei dem gesagt wird, Jesus ist der Herr, sondern das ist die innerste Herzensüberzeugung, dass Jesus der Herr ist. Und Sie müssen wissen, der Begriff Herr im Griechischen Kyrios ist die Übersetzung, also die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Sie wissen, das Alte Testament in Hebräisch geschrieben. Und wo im Alten Testament Yahweh steht, also der Eigenname des heiligen Gottes, da sagt die griechische Übersetzung Kyrios, genau dieses Wort, Herr, Yahweh ist Herr. Und im Neuen Testament ist ganz klar, Jesus ist der Kyrios, Jesus ist der Herr, er ist Gott. Das meint Paulus hier, durch unseren Herrn Jesus Christus. Dadurch werde ich Christ, dass ich Jesus als den anerkenne, der nach eigener Aussage selber ist. Dass ich Jesus als den Richter der Welt ankündige, der über jeden das letzte Wort zu reden hat. Dass ich Jesus als den einzigen Retter anerkenne, der mir allein meine Schuld vergeben kann, weil er am Kreuz dafür den Preis bezahlt hat und stellvertretend für mich starb. Und dann muss ich auch anerkennen, wenn ich Jesus als Herrn anerkenne, was er über mein Leben sagt. Dass ich ein verlorener Mensch bin aufgrund meines Unglaubens. Dass ich vor Gott keine Chance habe aufgrund meiner moralischen Qualitäten. Und dass ich seine Vergebung brauche, um Gottes Kind werden zu können. Das alles steckt in dieser Formulierung, dass Jesus mein Herr ist. Und deshalb, wenn Sie irgendetwas von der Dynamik christlicher Gemeinschaft verstehen wollen, wenn Sie etwas von der Dynamik christlicher Gemeinschaft erfahren wollen, dann ist das die erste Frage, die Sie für sich ganz persönlich beantworten müssen. Ist Jesus mein Herr? Ist Jesus Christus mein persönlicher Herr? Habe ich mich vor ihm gebeugt? Habe ich seine Vergebung für meine Schuld im Glauben wirklich von ihm erbeten und angenommen? Bin ich bereit, ihm als meinem Herrn und König zu folgen und zu dienen? Und in dem Moment, wo das geschieht, da fügt Jesus selbst Sie, der Sie so zu ihm kommen, automatisch in seine Gemeinde ein. Jesus hat mal gesagt in Johannes 17, jeder, der durch die Botschaft der Bibel zum Glauben an ihn kommt, gehört damit selbstverständlich in Gottes Familie hinein. Er gehört zu seiner Gemeinde. Denn er bekommt den allmächtigen, heiligen Gott zum Vater, zum persönlichen Vater. Wie viele Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Johannes 1. So einfach ist das. Und für diese Familie, zu der wir dann gehören dürfen, hat Jesus verschiedene Bilder gebraucht. Er ist der Hirte und wir gehören alle zur Herde. Er ist der Weinstock und wir sind alle wie die Reben damit dran. Wir gehören zueinander, wir sind miteinander Reben, wir sind miteinander Schafe im besten Sinne des Wortes, keine blöden Schafe, weil wir denselben Hirten haben und am selben Weinstock uns befinden. Und dann stattet Jesus diesen Menschen mit einem besonderen Vorrecht aus und das ist der nächste Satz in Vers 30, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes. Was heißt das? Ganz einfach. Jesus stattet jeden, der zu ihm gehört, der zu seiner Herde gehört, mit einem besonderen Vorrecht aus. Und dieses besondere Vorrecht, das unsichtbar ist, aber sehr real, nennt die Bibel den Heiligen Geist. Jesus stattet die, die zu ihm gehören, mit dem Heiligen Geist auf. Der Heilige Geist ist die dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit. Der Heilige Geist lehrt uns beten. Der Heilige Geist, den wir nicht sehen und der auch im Grunde genommen unspektakulär ist in der Art und Weise, wie er in unserem Leben da ist, er lehrt uns, die Bibel zu verstehen. Er ermutigt uns zum Glauben. Er verändert uns gewissermaßen von innen heraus. Und jeder, der zu Jesus gehört, bekommt diesen Heiligen Geist. Und deswegen sagt Petrus hier, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes. Das heißt, durch die Liebe, die der Heilige Geist schenkt, durch die Liebe, die der Heilige Geist in uns Christen wirkt, deswegen sind wir hoffentlich ein bisschen anders als andere, weil die Liebe des Heiligen Geistes in uns wirkt. Das ist gewissermaßen eine Ausstattung, die Jesus uns mitgegeben hat. Die Liebe, die der Heilige Geist uns schenkt, die Liebe, zu der Heilige Geist uns befähigt. Und wissen Sie, damit hat Paulus schon das Wichtigste genannt, was uns als Christen miteinander verbindet. Das Wichtigste genannt, was uns in diese große Gemeinschaft miteinander hineinholt. Jesus ist unser persönlicher Herr. Und daraus folgt, Jesus hat uns den Heiligen Geist geschenkt, der unser Leben mit einer Liebe ausrüstet, die nur von ihm kommt und die wir dann für andere einsetzen können. Christen sind beileibe keine perfekten Leute, das wissen wir. Das weiß jeder, der Christ ist, von sich selbst. Aber Christen sind veränderte Leute. Trotz allem Komischen, was wir so noch mit uns herumtragen. Christen sind veränderte Leute, real veränderte Leute. Auch wenn das die Leute mal mehr und mal weniger merken. Aber weil der Heilige Geist da ist, weil er in seiner Liebe an uns wirkt und das dann auch irgendwie von uns ausstrahlt. Das ist das Erste. Das Wichtigste, das, wodurch christliche Gemeinschaft überhaupt entsteht, miteinander Jesus folgen. Und daraus folgt dann ein Zweites, dass wir uns untereinander dienen. Das ist der zweite Punkt. Miteinander Jesus folgen. Zweitens, untereinander dienen. Und dafür gibt Paulus uns ein ganz konkretes, praktisches Anschauungsbeispiel. Schauen Sie in die Verse 25 bis 27. Jetzt aber fahre ich erstmal hin nach Jerusalem, um den Heiligen dort zu dienen. Denn die in Mazedonien und Achaia haben willig eine gemeinsame Gabe zusammengelegt für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Sie haben es willig getan und sind auch ihre Schuldner. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen haben, ist es recht und billig, dass sie ihnen auch mit leiblichen Gütern Dienst erweisen. Dass wir untereinander dienen. Wissen Sie, es könnte einem schwindelig werden, wenn man das liest. Paulus sitzt in Korinth. Er schickt die Phoebe nach Rom. Er muss selbst aber in die entgegengesetzte Richtung reisen, nach Jerusalem, um dann später von Jerusalem aus die weite Strecke nach Rom zurückzulegen. Nur mal, dass ihr einen Eindruck bekommt, von Korinth bis Jerusalem sind ca. 1300 Kilometer und von Jerusalem dann nach Rom werden es 2400 sein, unter den damaligen Bedingungen. Das ist der große Plan. Paulus war kein Kleingeist. Und Paulus ahnt, dass die Jerusalem-Reise heikel werden könnte, dass sie auf keinen Fall vergnügungssteuerpflichtig sein würde. Und er schreibt das hier auch in Vers 30, 31. Ich bitte, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich, damit ich errettet werde von den Ungläubigen in Judäa und mein Dienst, den ich für Jerusalem tue, den Heiligen willkommen sei, dass ich dann mit Freuden zu euch komme. Paulus weiß, das wird schwierig. Und trotzdem lässt er sich bei dieser Aufgabe nicht vertreten. Schon seit längerem hat Paulus ja eine große Geldsammlung für die Zentralgemeinde in Jerusalem organisiert. Er schreibt das hier auch in Vers 26 und 27. Die in Mazedonien haben eine gemeinsame Gabe zusammengelegt. Sie haben es willig getan. Und wenn Sie das Neue Testament kennen, dann wissen Sie, dass diese Sammlung da immer wieder auftaucht, die Paulus organisiert hat. Und man fragt sich, warum ihm diese Kollekte so am Herzen lag. Er hat das ja nicht für sich persönlich gemacht. Offensichtlich gab es unter den Christen in Jerusalem echte materielle Armut. 56 nach Christus, da spürte man wohl noch die Nachwirkungen der großen Hungersnot in den Jahren 46 bis 48. Das war offensichtlich materiell noch nicht überwunden. Aber noch wichtiger ist Paulus die theologische Bedeutung dieser Kollekte. Die Kollekte bekräftigte die Einheit der Gemeinde. Das war ihm ganz wichtig. Wörtlich steht hier in Vers 26 nicht das Wort Kollekte, sondern da steht wörtlich, sie haben eine Gemeinschaft veranstaltet. Das war sehr abstrakt formuliert. Ja? Sie haben ein Zeichen der Gemeinschaft für euch zusammengelegt. Das war die abstrakte Formulierung für die Knete, wenn man so will. Und darum fühlt Paulus, Sie können auch hinterher ein Zeichen der Gemeinschaft zusammenlegen, wenn Sie wollen. Und darum fühlt Paulus sich jetzt verpflichtet, die Gabe selber zu überbringen, die Gabe dort in Jerusalem selber zu interpretieren, damit ihre Symbolbedeutung, damit ihre Botschaft bestmöglich rüberkommt. Damit diese Angelegenheit genutzt wird und nicht verschenkt wird. Paulus will, dass beide Seiten sehen sollen, die Judenchristen und die Heidenchristen, dass sie einander brauchen, untereinander dienen. Das ist eine Wechselseitigkeit. Die Urgemeinde in Jerusalem, na klar, die hatte die ersten Schlachten geschlagen, unmittelbar nach Pfingsten. Die hatte die ersten Verfolgungen erlitten. Von Jerusalem aus waren die Apostel ausgegangen. Und Paulus sagt ihnen, ihr habt an deren geistlichen Gütern Anteil bekommen, Leute. Und umgekehrt haben die Heiden auch etwas einzubringen. Man braucht sich gegenseitig. Die können diese Kollekte zusammenlegen, die können Manpower zur Verfügung stellen. Sie haben sich beide etwas zu geben. Und darum ist für Paulus diese Kollekte ein Symbol der Einheit der Gemeinde. Und deshalb will er das noch zum Abschluss bringen. Er sagt hier in Vers 28, ich will diese Frucht sichern. Da steht wörtlich eigentlich, ich will das versiegeln. So wie ein Farmer, der die Weizensäcke versiegelt, mit einem Qualitätssiegel den Inhalt bestätigt. Paulus hätte auch sagen können, ich will das in trockene Tücher bringen. Ich will das versiegeln, ich will das abschließen, dass es gut ausgeht. Und Paulus will dafür sorgen, dass die Botschaft, die in dieser symbolischen Kollekte steckt, verstanden wird. Die Einheit und die Verbundenheit in der Gemeinde Jesu. Dass wir einander untereinander dienen. Und damit wir das tun können, nehmen wir notfalls auch ein paar Beulen in Kauf. Und Paulus, wissen Sie, Paulus war wohl bewusst, dass es in Jerusalem zwei Konfliktherde geben könnte. Das schreibt er ja auch. Da waren einerseits die traditionellen Juden, die ihm seine Bekehrung zu Jesus sowieso verübelten, die seine offensive Missionstätigkeit ohnehin als Verbrechen darstellten. Paulus war für die ein gefährlicher Abtrünniger des Judentums. Und Paulus weiß, dass es gefährlich werden kann. Und es wurde gefährlich. Paulus geht nach Jerusalem ähnlich wie Luther zum Reichstag nach Worms 1521. Da hat Luther auch damit gerechnet, es kann meine letzte Reise sein, diese Reise nach Worms. Und dann waren da die Gläubigen, die christusgläubigen Juden, die Jesus als ihren Messias angenommen hatten. Aber da gab es auch einige Traditionalisten, denen war Paulus etwas zu radikal in seiner Art und Weise. Dass er sagte, allein Christus, allein die Gnade. Das war ja das Evangelium. Aber wissen Sie, Paulus sprach so, dass man ihn nicht missverstehen konnte. Wenn Paulus redet, war immer klar, was er meinte und was er nicht meinte. Und das war einigen der Traditionalisten ein bisschen zu klar und zu krass. Aber die geistlichen Leiter in Jerusalem, der Jakobus, der Petrus, die waren sich völlig einig mit ihm, miteinander Jesus nachfolgen. Und jetzt stellen Sie sich vor, die übernehmen offiziell die Kollekte von Paulus. Das wird ja auch bekannt, das ist ja ein offizieller Akt. Und sie übernehmen diese Kollekte aus seinen Händen und dann beglaubigen sie damit für alle nochmal sichtbar, wir gehören zusammen, wir arbeiten zusammen, wir dienen zusammen Jesus und wir lassen uns nicht auseinander dividieren. Und darum will Paulus diese Reise unbedingt noch machen. Obwohl er weiß, dass es möglicherweise gefährlich und konfliktreich werden könnte. Und so nutzt er diesen Brief nach Rom, um die Gemeinde als Rom dort gleich als Beter mit ins Boot zu kommen, ein Boot zu bekommen und sagt, betet für mich, dass das in Jerusalem gut läuft. Dass das in Jerusalem keine Katastrophe wird, sondern dass die Reise ihren Zweck erfüllen kann. Und dann fügt er so schön hinzu in Vers 32, damit ich dann mit Freuden zu euch kommen kann und nach Gottes Willen und mich mit euch erquicke. Also nach dem Motto, wenn das Himmelfahrtskommando nach Jerusalem überstanden ist, dann habe ich den Rücken frei und dann werde ich mit fliegenden Rockschößen nach Rom durchstarten. Und sie spüren hier förmlich die Spannung, in der Paulus sich befindet und die Erleichterung, auf die er hofft. Wenn ich den Geschwistern in Jerusalem gedient habe, dann will ich auch euch dienen und ihr mir. Und damit kommen wir zum dritten Faktor. Zum dritten Faktor, der die geistliche Gemeinschaft prägt. Miteinander Jesus folgen, untereinander dienen. Und jetzt das dritte. Einander ermutigen. Einander ermutigen. Das macht die Dynamik der Christen aus. Schauen Sie Vers 32. So sagt Paulus, damit ich mit Freuden zu euch komme, nach Gottes Willen und mich mit euch erquicke. Da steht ein besonderes Wort. Syn anapaomai im Griechischen. Und das heißt, damit ich mich bei euch ausruhen kann. Damit ich mit euch Ruhe finde. Verstehen Sie, in der Gemeinde haben wir die große Möglichkeit, uns gegenseitig Zuflucht zu geben. Geborgenheit. Paulus hat von der Liebe des Geistes gesprochen und er spricht an anderer Stelle in Galater 5 auch von den Früchten, die der Heilige Geist wachsen lässt. Und dazu gehört auch, dass wir in dieser Fürsorglichkeit miteinander umgehen. Das ist das Dritte, einander ermutigen. Und deshalb legt das Neue Testament, liebe Geschwister, so einen großen Wert darauf, dass wir beschützend miteinander umgehen als Gemeinde. Dass wir liebevoll miteinander umgehen. Und auch dazu finden wir in dieser ersten Klammer in Römer 1 eine Entsprechung. Da heißt es in Kapitel 1, Vers 12, Paulus will zu denen reisen, damit ich zusammen mit euch getröstet werde. Paulus sagt, ich will euch dienen, ich will euch stärken, aber ich will auch zusammen mit euch getröstet werden. Leute, wenn ich Sehnsucht nach euch habe, dann nicht nur, weil ich euch etwas bringen will, sondern ich habe auch Sehnsucht, weil ich euch brauche. Ich möchte von euch mit getröstet werden. Und hier sehen Sie wieder, dass die Bibel ständig die Gegenseitigkeit betont. Miteinander Jesus folgen, untereinander dienen, einander ermutigen. Das ist immer ein Nehmen und ein Geben in der Gemeinde. Es geht immer um Gegenseitigkeit. Und sogar wenn man es mit einem Apostel persönlich zu tun bekommt, bleibt es bei dieser Gegenseitigkeit. In Rom hatten die bestimmt einen großen Respekt vor Paulus und das war auch berechtigt so. Er war der Apostel, der schon so viel für die Gemeinde hatte tun können. Das war auch angemessen. Und schauen Sie, Paulus biedert sich den römischen Christen hier auch nicht an, so nach dem Motto, also Leute, wenn ich zu euch komme, dann vergesst mal, dass ich Apostel bin, ihr könnt mich auch gern Paule nennen. Das sagt er nicht. Sondern er macht deutlich im Anfangsstatement, ich bin Apostel, ich bin nicht Paule, ich bin der von Gott eingesetzte Apostel. Ja, aber verstehen Sie, Paulus gibt sich nicht nur eine demütige Fassade, sondern er ist demütig. Er sagt, Leute, ich brauche euch. Wir haben unterschiedliche Dienste und Aufgaben, klar, aber ich brauche euch. Ich will mit euch mitgetröstet werden, Römer 1, Vers 12. Das hat nichts mit Diplomatie zu tun. Verstehen Sie, Paulus hat sich da nicht irgendwie herabgelassen und hat gesagt, naja, ich werde Ihnen auch mal zeigen, dass Sie mir auch irgendwie helfen können. Nein, Paulus ist einfach ehrlich. Und Paulus sagt, wenn ich sehe, wie Jesus eure Gemeinde stärkt, dann tröstet mich das. Wenn ich sehe, wie Gott an euch arbeitet und wirkt, dann ermutigt mich das. Also das ist der dritte Faktor christlicher Gemeinschaft, einander ermutigen. So steht es hier am Ende von Vers 32. Und wissen Sie, dazu brauchen wir Festigkeit, dazu brauchen wir selber Mut. Wenn wir einander ermutigen wollen, brauchen wir selber Mut. Und deswegen sagt Paulus dann im letzten Vers, Vers 33, wo der Anker dieses Mutes zu finden ist. Er sagt, der Gott des Friedens aber sei mit euch. Der Gott des Friedens. Das ist nicht so einfach so ein frommer Schlenker nach dem Motto, jetzt muss mal noch ein Friedensgruß hier an diese Stelle. Sondern das ist der Anker. Das ist der Anker, der alles hält. Der Gott des Friedens, dass Gott wirklich bei mir ist mit seinem Frieden. Dass zwischen ihm und mir alles in Ordnung ist. Das bedeutet Frieden. Dass meine Sünde vergeben ist durch Jesus. Dass ich weiß, wenn ich heute Nacht vor ihm stehe, und ich dann angekommen bin, dass er mich gnädig in seine Arme schließen wird. Frieden mit Gott, dass ich weiß, er ist auch Tag für Tag bei uns und lässt uns nie aus den Augen. Und Jesus hat uns den Weg frei gemacht. Frieden mit Gott. Und ihr Lieben, darum können wir einander ermutigen. Darum können wir einander beruhigen. Darum können wir einander trösten, weil wir Frieden haben mit Gott. Es gibt eine bewegende Szene in Apostelgeschichte 28. Die müssen sich unbedingt zu Hause nochmal angucken. Da kommt Petrus dann auf dieser gefahrvollen Seereise als Gefangener Roms, aber immerhin kommt er dann nach Italien und dann wird er von Puteoli, das ist so eine Küstenstadt nahe Neapel, hat er noch 230 Kilometer bis Rom und die Römer kriegen mit, dass Paulus angekommen ist und sie gehen ihm entgegen. Und jetzt hören Sie mal, wie diese Szene dann abläuft. Dort, also in Puteoli, bei Neapel, fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten, 7 Tage da zu bleiben und so kamen wir nach Rom. Und dort in Rom, Apostelgeschichte 28, 15, hatten die Brüder von uns gehört und kamen uns entgegen bis Forum Appii und Tristabernae, als Paulus sie sah. Dankte er Gott und gewann Zuversicht. Verstehen Sie, das ist eine so rührend beschriebene Szene. Als Paulus ist auf dem Weg jetzt von Neapel nach Rom. Die Zunge hängt ihm wahrscheinlich schon ziemlich aus dem Hals. Und er weiß, sie kommen mir entgegen. Und dann, ja, das können sie, das sind sie. Und dann sieht er sie da. Und die Brüder werden sich wahrscheinlich um den Hals gefallen sein. Die hatten keine Abstandsregelung. Und dann steht hier, als er sie sah, da gewann er Zuversicht und dankte Gott. Verstehen Sie? So sollen wir aufeinander wirken. dass Leute, wenn sie uns sehen, die Brüder, wenn sie uns sehen, die Schwestern, wenn sie uns sehen, Gott danken und Zuversicht können. Ich sage, oh weia, was kommt jetzt als nächstes, wenn ich den sehe? Es gibt eine bewegende Geschichte von Friedrich Bodelschwingh, dem Jüngeren. Nach dem Zweiten Weltkrieg in den Wirren kommt ein ehrenwerter Gutsherr, der in Ostpreußen gelebt hat und über Jahre hinweg Bethel immer unterstützt hat und der dann im Krieg alles verlor, wirklich zerlumpt mit seinen neun Kindern und seiner Frau in die Lüneburger Heide, wie ein Bettler nach entsetzlichen Irrfahrten, der edle Gutsherr. Und dann sucht er, der heimatlos gewordene, von Lüneburg aus nochmal den Weg nach Bethel, um mit Bodelschwingh zu sprechen, Bodelschwingh dem Jüngeren. Und dann kommt er dort irgendwie zwischen 11 Uhr nachts und Mitternacht an und meldet sich an diesem Pförtnerhäuschen in Bethel. Und der Pförtner dort runzelt die Stirn und sagt, so spät, ob das wohl noch geht. Und er sagt, kann ich Pfarrer Bodelschwingh sprechen? Und Bodelschwingh bekommt den Anruf und er sagt, natürlich, lassen Sie ihn sofort kommen. Und dann steht der frühere Gutsherr, verlegen, zerlumpt, unrasiert, halb verhungert, heimatlos vor Bodelschwingh. Und erklärt mit einem matten Lächeln, tja, nun bin ich selbst ein Bruder von der Landstraße geworden. Und wissen Sie, was Bodelschwingh macht? Bodelschwingh schließt ihn in die Arme und sagt, erhalten Sie Bethel und uns Ihre Liebe. Verstehen Sie? Erhalten Sie Bethel und uns Ihre Liebe. In dem Moment, wo der Mann quasi am Boden ist, wo er nichts mehr hat, wo er zerlumpt ist, wo er eigentlich nur noch Bittsteller sein kann, versetzt Bodelschwingh aber ihn in die Person, der sagt, du kannst uns trotzdem noch so viel Gutes tun. Erhalte uns und unserem Werk deine Liebe. So sehr sind wir dir dankbar für deine Bruderschaft. Verstehen Sie, das meint Paulus hier. Einander ermutigen, wie viel Takt spricht aus diesen Worten. Wie viel Liebe, wie viel sich hineinversetzen in die Situation dieses zerlumpten großen Gutsbesitzers von früher. Und so wollen wir miteinander umgehen. Und dann kommen wir schnell zu einem vierten Faktor, der dem dritten ähnlich ist. Drittens einander ermutigen, viertens aneinander freuen. Und Sie merken, es wird immer besser, aneinander freuen. In Vers 24 sagt Paulus am Ende, wenn ich zu euch kommen werde, so dass ich mich zuvor, also bevor ich nach Spanien weiterreise, ein wenig an euch erquicke. Da steht schon wieder erquicken, aber da steht ein anderes griechisches Wort dahinter, nämlich ein sehr spezielles Wort, nämlich empimplemi. Und das bedeutet so viel wie, ich will mich an euch sättigen. Ich will satt werden durch die Begegnung mit euch. Und deswegen kann man das übersetzen, ich will mich an euch freuen. Wenn ich komme, ich will mich an euch freuen. Und in Vers 32 sagt er das ja nochmal mit einem anderen Wort. Betet, damit ich mit Freuden zu euch komme. Verstehen Sie, das ist das vierte, was die Dynamik geistlicher Gemeinschaft ausmacht. Wir sollen uns aneinander freuen. Wir sollen einander Gehilfen zur Freude sein. Und wann kann sich Paulus an den Römern freuen? Wenn er sieht, dass sie im Glauben wachsen. Wenn er sieht, dass sie Gottes Wort lieben. Wenn er sieht, dass sie bereit sind, Opfer zu bringen für den Herrn. Und wenn sie ihm in der Liebe Jesu mit Freundlichkeit begegnen. Paulus will sich an seinen Mitchristen freuen. Willst du dich an deinen Mitchristen freuen? Das sagt ganz viel über seine Haltung aus. Verstehen Sie, Paulus sagt, ich will mich an euch freuen, ich will mich an euch sättigen. Paulus sucht nicht ständig die Schwächen. Paulus sucht nicht ständig die Fehler. Ja, bei dem ist das nicht gut und bei diesem jenes nicht. Paulus mäkelt nicht an allem rum bei den Mitchristen. Auch wenn er deutliche Worte gefunden hat, dort, wo es aus geistlichen Gründen nötig war. Aber er hat nicht alles aufgepult und an allem was zu bemängeln gefunden. Paulus lobt gern. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Paulus lobt gern. Warum? Weil er damit auch Gott lobt für das Gute, was durch die Glaubensgeschwister geschieht. Sehen Sie sich doch diese Grußliste mal an in Römer 16. Was sagt er denn da über Priska und Aquila, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben? Nicht nur ich danke ihnen, sondern alle Gemeinden. Was sagt er denn zur Maria in Vers 6, die viel Mühe und Arbeit um euch gehabt hat? Was sagt er denn zu Apelles? Das ist ein Bewährter in Christus. Was sagt er denn zu Persis? Das ist meine Liebe, die sich viel gemüht hat im Dienst des Herrn. Und er freut sich über die Mutter des Rufus, die auch ihm eine geistliche Mutter geworden ist. Paulus hat es gefreut, seine Mitchristen ehrlich loben zu dürfen. Wir sollen uns aneinander freuen, weil Gott uns einander geschenkt hat. Paulus war realistisch. Paulus hat nicht Zuckerguss über Probleme drüber geschüttet. Paulus kannte auch das Gegenteil. Paulus konnte auch schreiben, 2. Timotheus 1, Vers 15, das weißt du, dass sich von mir abgewandt haben, alle, die in der Provinz Asien sind, unter ihnen Phygelus und Hermogenes. Aber der Herr gebe Barmherzigkeit dem Haus des Onesiphorus, denn er hat mich oft erquickt und hat sich meiner Ketten nicht geschämt. Als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Paulus hat beides erlebt, verstehen Sie? Oder 2. Timotheus 4, Vers 9, da sagt er zu Timotheus, beeil dich, dass du bald zu mir kommst, denn Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen und ist nach Thessalonich gezogen. Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien, die haben mich wohl nicht verlassen, aber sie waren jetzt nicht da. Lukas allein ist bei mir. Verstehen Sie, der Paulus kannte beides. Der hat nicht irgendwie alles schön geredet, um die Leute zu ermutigen. Aber dort, wo er sich freuen konnte, da wollte er sich auch freuen und zur Ehre Gottes seine Geschwister loben. Liebe Geschwister, helfen wir einander. Helfen wir einander, dass der andere sich an uns freuen kann. Und suchen wir nach Gelegenheiten, uns an den Mitchristen zu freuen und das dann auch zu sagen, lassen wir uns von Gott immer wieder diesen Blick schenken. Einander ermutigen, aneinander erfreuen. Kommen wir zum vorletzten Punkt. Fünftens, füreinander beten. Natürlich, das darf hier nicht fehlen. In Vers 30 sagt Paulus, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Jesus Christus, durch Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott. Das ist das Fünfte. Füreinander beten, das macht unsere Dynamik aus. Und Paulus erinnert die Römer, sie sollen in die Fürbitte einschließen, wenn es jetzt nach Jerusalem geht. Und es ist interessant. Paulus nutzt das konkret, um die bevorstehende Herausforderung in Jerusalem, vor der ihm offensichtlich grauste, das merkt man hier immer wieder, diese Jerusalem-Reise, die lag ihm schwer im Magen. Aber er sagt, betet, dass ich das bestehe. Und wir können hier ziemlich genau nachverfolgen, wie diese Gebete erhört wurden. Also wie Gott mit diesen Gebetsanliegen umgegangen ist. Er sagt in Vers 31, dass meine Gabe den Heiligen angenehm ist. Also, dass die Christen dort das auch wirklich annehmen. Und das hat geklappt. Die Übergabe der Kollekte scheint gut gelaufen zu sein. Lukas schildert das nicht im Einzelnen in der Apostelgeschichte, aber es gibt da diese beeindruckende Begegnung, wo die beiden Giganten sich gegenüberstehen, Jakobus und Paulus, das kann man in der Apostelgeschichte nachlesen, wie behutsam, wie liebevoll diese alten Haudegen da miteinander und mit der Situation umgehen. Und es hat offensichtlich geklappt. Die Einheit der Gemeinde wurde gestärkt. Ja, und dann bewahrt vor den Ungläubigen. Ja und nein, kann man sagen. Immerhin ist es trotz mehrfacher Versuche nicht gelungen, den Apostel zu ermorden. Die wollten ihn dreimal auf offener Straße lynchen. Apostelgeschichte 21, Apostelgeschichte 22 und Apostelgeschichte 23. Dreimal wollten sie ihn lynchen. Einmal wollten sie ihn auspeitschen. Und Paulus konnte das gerade noch abwenden, dadurch, dass er sich auf das römische Bürgerrecht berief. Und dann haben sie die Verschwörung gemacht gegen ihn. Apostelgeschichte 23. Und letztlich, das ist interessant, letztlich wurde Paulus immer von der römischen Besatzungsmacht vor seinen eigenen Landsleuten geschützt. Das war der Weg damals. Die römische Besatzungsmacht, das römische Recht hat Paulus vor seinen eigenen Landsleuten damals geschützt. Und dann, immerhin, haben die Römer aus der Schutzhaft eine echte Haft gemacht. Und das hieß für Paulus, dass seine Reise nach Rom sich anders gestaltete, als er sich das vorgestellt hatte. Er reiste als Roms Gefangener in Begleitung von Kriminellen, aber immerhin auf Staatskosten. Also das kann man sich jetzt aussuchen, ob ich lieber frei reise oder lieber auf Staatskosten, damit ich dann mit Freuden zu euch komme. Und Gott, das müssen wir sehen, hat den Zeitplan total verändert. Gott ist souverän. Von dem Moment an, also 56 den Römerbrief geschrieben, dann die Jerusalemer Turbulenzen nimmt man an so um 57, dann 2 Jahre Gefangenschaft in Caesarea auf dem Weg nach Rom, 2 Jahre Gefangenschaft noch, wo der Prokurator ihn im Gefängnis einfach versauern lässt und den Fall endlos verschleppt und erst im Herbst 59 dann von Caesarea aus der Aufbruch nach Rom, aber nicht in einer bequemen Schiffskabine, sondern als Häftling in einem Gefangenentransport. Und was den Paulus inmitten all dieser Turbulenten festgehalten hat, war diese Zusage, die Jesus ihm mal gegeben hatte in Apostelgeschichte 23, Vers 11, wo er ihm gesagt hat, du wirst ankommen. Der Herr stand ihm bei und sprach, sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Also Paulus hatte die Garantie, irgendwie wird er in Rom ankommen. Und so hat Jesus durch alle Stürme und Katastrophen hindurch seinen Boten bewahrt. Es ist wahrlich nicht unfallfrei abgelaufen. Es sind wahrlich nicht alle Gebete so erhört worden, wie Paulus das wahrscheinlich als Lieblingslösung gehabt hätte. Aber Gott kam zu seinem Ziel. Ja, manche Dienstwege verlaufen anders als erwartet. Und so sehen wir, wie wichtig das ist, ihr Lieben. unter all diesen verschiedenen politischen Bedingungen, wie wichtig das ist, dass es eine real existierende Gemeinde gibt. Eine real existierende Gemeinde, wo wir als Geschwister füreinander sorgen, wo wir uns gegenseitig den Rücken stärken und wo wir uns helfen, niemals aus dem Blick zu verlieren, dass es eine Ewigkeit zu gewinnen gilt. Und darum finden wir dann am Ende einen letzten Punkt, und dann haben sie es geschafft. Einen letzten Punkt, der die Dynamik christlicher Gemeinschaft zeigt. Fünftens, füreinander beten, und sechstens, miteinander evangelisieren. Nochmal Vers 23. Ich habe das Verlangen, zu euch zu kommen, wenn ich nach Spanien reisen werde, denn ich hoffe, dass ich bei euch durchreisen und euch sehen kann und von euch dorthin weitergeleitet werde, sodass ich mich zuvor aber ein wenig an euch erquicke. Verstehen Sie, miteinander evangelisieren. Das Spanien-Projekt war wahrscheinlich der ursprüngliche Impuls, um den Römerbrief zu schreiben. Und dieses Wort, was Paulus da benutzt, ich möchte von euch geleitet werden, das war ein feststehender Begriff für die Unterstützung von Missionaren. Also das hieß, ich hoffe, dass ihr mein Basislager werdet für die Spanien-Mission. Ich hoffe, dass ihr mich weiter unterstützt mit Finanzen, mit Gütern, vielleicht auch mit Personal. Ihr sollt mein Basislager für Spanien werden. Und schauen Sie, damit ist das Vorurteil ausgehebelt, dass der Gemeinde Jesu immer wieder entgegengeschleudert wird. Dass wir uns nämlich in unserer Gemeinschaftspflege nur um die eigene Achse drehen würden. Dass wir nur das eigene Wohlbefinden suchen würden. Und dass wir die leidenden Menschen rechts und links neben uns einfach übersehen würden. Das Gegenteil ist wahr. Natürlich ist dieser Fehler in der Kirchengeschichte immer wieder passiert, dass die Christen sich entweder der Welt zu sehr angepasst haben oder dass sie sich total von der Welt abgeschottet haben, dass sie auf einer dieser beiden Seiten vom Pferd gefallen sind. Haben wir ja letzten Sonntag gesehen. Aber wo das geschah, da war das nicht das Modell, wie Gott es gemeint hat. Da war es nicht der Plan, den Paulus hier lehrt, sondern christliche Gemeinschaft, die sich selbstgenügsam einigelt. Christliche Gemeinschaft, die sich freiwillig einigelt, die freiwillig vorzeitig in die Katakomben geht und die eine scheiternde, haltlose Welt sich selbst überlässt. Eine solche christliche Gemeinschaft ist eine Karikatur. Gemeinsam evangelisieren. Und darum spielt Paulus hier mit offenen Karten. Er sagt, ja, ich komme zu euch, ich will euch dienen und ich brauche auch eure Stärkung. Ich will mich an euch sättigen und freuen, aber dann brauche ich wahrscheinlich auch noch länger eure Unterstützung. Leute, es gilt, eine verlorene Welt zu retten. Leute, es gilt, Spanien zu retten. Und deswegen sagt er das in Vers 28 nochmal. Ich will von euch aus dann weiter nach Spanien ziehen. Was aus den Spanienplänen wurde, wird in der Bibel nicht mehr berichtet. Wir haben deutliche Hinweise darauf, dass Paulus nach zweijähriger römischer Gefangenschaft, das war übrigens eine Luxusgefangenschaft, wo er sich ziemlich frei bewegen konnte, dass er nach diesen 2 Jahren wieder freikam, dass er seine Missionstätigkeit fortsetzen konnte, möglicherweise auch in Spanien. Und bis heute arbeiten christliche Missionare immer noch in Spanien, ein schweres Pflaster, um Menschen dort genau das Evangelium zu verkünden, was Paulus hier im Römerbrief aufgeschrieben hat. Aber egal, ob Paulus selbst noch in Spanien gewesen ist oder nicht. Die Tatsache, dass Paulus nach Spanien reisen wollte und dass er die Gemeinde in Rom als Unterstützergemeinde für Spanien gewinnen wollte, die haben entscheidend dazu beigetragen, dass unser Römerbrief überhaupt geschrieben wurde. Stellen Sie sich vor, es hätte den Römerbrief nicht gegeben. Und wie viele Menschen sind allein durch die Lektüre und durch das Studium des Römerbriefs zum lebendigen Glauben gekommen. Und noch einmal sehen wir, Wie eng das bei Paulus miteinander verbunden ist. Diese Sehnsucht nach der real existierenden Gemeinde und diese mitleidsvolle Liebe zu einer verlorenen Menschheit. Die Sehnsucht nach der Gemeinde und die Liebe zu einer verlorenen Menschheit gehören aufs Engste zusammen. Einer Menschheit, die nichts so dringend braucht wie das Evangelium von Jesus, dem Retter. Und wir als Gemeinde, wir sind immer wieder gefragt, liebe Geschwister, ob wir uns unter diese Last mit drunter stellen wollen, ob wir ja dazu sagen. Als William Carey, ein Pionier der Missionsgeschichte, das Schiff nach Indien bestieg, auf dem Weg in eine ungewisse Zukunft, da sollen einige Freunde ihn skeptisch gefragt haben, William, willst du das wirklich? Willst du das wirklich machen? Und er hat geantwortet, ich bin bereit, in die Grube hinabzusteigen, wenn ihr das Seil haltet. Ich bin bereit, nach Indien zu gehen. Ich bin bereit, in die Grube hinabzusteigen, wenn ihr das Seil haltet. Liebe Geschwister, lasst uns fest zupacken an diesem Seil und lasst uns mit ganzer Hingabe Gemeinde leben und unseren Zeitgenossen dienen. Heute freuen wir uns, dass wir wieder zurück sein dürfen in unseren vertrauten Räumen. Und wir wollen jene Glaubensgeschwister, die uns zuhören und die ihr zurzeit keine eigene Gemeinde habt, die ihr in diesen Tagen nicht auf eine Wiedereröffnung hinfiebern könnt, wir wollen euch umso mehr ermutigen. Gebt bitte nicht auf. Jesus will, dass wir uns als seine Gemeinde versammeln. Jesus will, dass wir das Seil mit anpacken und dass wir miteinander in diese Welt hineinwirken. Gebt bitte nicht auf. Sucht nach der Gemeinde Jesu Christi. Wir wollen miteinander Jesus folgen. Wir wollen uns untereinander dienen. Wir wollen einander ermutigen. Wir wollen uns aneinander freuen, wollen füreinander beten und schließlich miteinander evangelisieren. Legen Sie dieses Anliegen, falls Sie es nicht ohnehin schon tun, unserem Herrn Jesus Christus immer wieder ganz neu vor. Fragen Sie ihn: Herr, wo sind die Geschwister, die ich suchen und aufsuchen soll? Wo gibt es eine treue Verkündigung deines Wortes, die ich unterstützen soll? Wo ist die Stelle am Seil, die du für mich und für uns vorgesehen hast, dass ich damit anpacken kann? Und wir, die wir jetzt wieder in eine neue Gemeindewoche hineinstarten können, die wir uns freuen können auf Gebetsstunde am Donnerstag, Bibelstunde am Donnerstag, Jugendkreis am Freitag und all das andere, was dann kommt. Lasst uns diese Zeit nutzen, voller Bewusstheit. Lasst uns neu froh und dankbar füreinander sein, dass wir einander haben dürfen, Leute. Und lasst uns auch für unser Land beten. Und lasst uns als verantwortliche Christen unverzagt um unser Land ringen, dass es nicht auf totalitäre Abwege geführt wird. Zurzeit hat es den Eindruck, dass sich wie ein Nebel über das Land legt an verschiedenen Stellen. Lasst uns beten, lasst uns wachsam sein und bitten, dass der Nebel sich lichtet und dass der Herr uns und unseren Kindern und unseren Kindeskindern noch einmal Gnade gewährt. Sein Wille wird geschehen. Und lasst uns für unsere verängstigten Zeitgenossen beten, dass sie sich nicht durch falsche Panik lähmen und bannen lassen, sondern dass sie aufwachen und darüber erschrecken, dass sie ihr Leben vor einem heiligen und lebendigen Gott verantworten müssen. Und dass sie dann das Evangelium hören und verstehen und zu Jesus kommen. Lieber Jesus Christus, dafür danken wir, dass du heute derselbe bist wie damals, als Paulus diese Zeilen aufgeschrieben hat. Wir danken dir, dass du deine Gemeinde baust bis heute und dass du versprochen hast, dass selbst die Pforten der Hölle deine Gemeinde niemals vernichten dürfen. Und so sind wir getrost, Herr, und bitten dich, hilf uns, dass wir hier vor Ort in Hannover unsere Verantwortung wahrnehmen, dass wir treu dein Evangelium verkündigen, Herr. Und wir bitten dich besonders für unsere Glaubensgeschwister, die zurzeit mit dieser Einsamkeit kämpfen. Herr, hilf ihnen, Gemeinde zu finden. Hilf ihnen, wenn es dein Wille ist, vielleicht sogar Gemeinde zu gründen. Herr, erbarme dich über unser Land, über unser Volk und bitte gebrauche uns, dass auch durch unsere Verkündigung noch viele Menschen dich finden und gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Wir befehlen uns dir an, auch für jeden Schritt in die neue Woche, die jetzt wieder vor uns liegt. Und wir danken dir dafür, dass du dieses Wunder und Geheimnis deiner Gemeinde geschaffen hast, Herr, und dass wir dazugehören dürfen. Herr, und wenn unter denen, die das jetzt hören oder sehen, Menschen sind, die sagen, ich kann das von mir noch nicht so deutlich bekennen, dass Jesus mein Herr ist. Ich habe mich noch nicht so vor ihm als meinem Herrn gebeugt. Herr, dann schenke doch noch vielen den Mut, dass sie diesen Schritt bald tun. Danke, dass du hörst, egal von wo aus wir dich anrufen. Und dass du versprochen hast, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich finden lassen. Wir loben dich und beten dich an, du lieber guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.